Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen.
Was ist eure Vision?
Eine Welt, in der Abfälle gar nicht mehr wie Abfälle aussehen, sondern als wertvolle Ressource wahrgenommen und genutzt werden.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.
Wenn wir Abfälle als Ressource betrachten, können dabei geniale neue Ideen entstehen, die gleich mehrere Probleme gleichzeitig lösen. Und genau so eine Idee haben wir heute für euch am Start in dieser neuesten Folge von Fritz for Future, dem Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Es geht um Lebensmittelabfälle, von denen wir ja ohnehin schon viel zu viel haben. Aber wenn wir die zukünftig nicht mehr in die Biotonne schmeißen, sondern in Kisten mit Würmern drin, kommt hinten raus total nährstoffreicher Boden, den wir extrem gut gebrauchen können, weil es unseren Böden zum Großteil richtig schlecht geht. Diese Idee hatten Jennifer Lange und ihr Mann. Und die beiden haben von Anfang an wirklich groß gedacht. Es geht nämlich nicht nur um Privathaushalte. Im Gegenteil. Alle Details wird Jennifer uns jetzt erzählen. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Hallo.
Ihr nennt euch Langes Gemüseglück. Erklär mal ganz kurz, was in dem Namen alles drinsteckt. Also dein Nachname natürlich, das ist klar. Aber warum Gemüseglück und Lange ist vermutlich auch doppeldeutig gemeint, oder?
Ja, mein Nachname Lange ist natürlich der erste Hinweis, richtig. Aber nicht nur das. Das Lange steht auch für die langen, nachhaltigen Beziehungen, die wir zwischen Menschen und ihrem Gemüse aufbauen möchten. Also keine Liebe auf den ersten Biss, sondern eine Beziehung fürs Leben, die Gemüseglück auf lange Sicht verspricht. Und das Gemüseglück, das ist nun ja, soll ich das sagen, genau das, was der Name eben sagt. Das pure Glück, das aus gesundem, knackigem und leckerem Gemüse entstehen kann. Also es geht um Freude, um Genuss und um das Wissen, dass man Gutes für sich selbst, aber insbesondere auch für die Umwelt tut. Und das schaffen wir mit Wurmhumus. Denn Wurmhumus sorgt für ein gesundes und lebendiges Bodenmikrobiom, also das, was sozusagen im Boden lebt, und das den Pflanzen sozusagen die besten Wachstumsbedingungen liefert. Und die Wurzeln können eben Nährstoffe besser aufnehmen, das Gemüse wächst kräftiger und das Beste, es schmeckt einfach intensiver. Und nicht zu vergessen, Gemüse, das mit Hilfe von Wurmhumus wächst, ist widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten. Also weniger Chemie, mehr Natur, mehr Geschmack.
Klingt alles ganz hervorragend und wir gehen in die Details auch gleich nochmal rein. Die Grundidee hast du jetzt schon mal umrissen. Ich habe es anfangs auch schon mal gesagt. Aber lass uns nochmal, bevor wir in die Details zu eurer Lösung reingehen, einmal nochmal zu den bestehenden Problemen kommen. Also Lebensmittelverschwendung und auch dem Zustand unserer Böden. Gib uns mal ein paar Fakten.
Faktencheck.
Genau, also zur Lebensmittelverschwendung. Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weltweit landen im Müll. Das sind etwa 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist eine Zahl, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber sie ist groß. Und dabei werden Unmengen an Ressourcen verschwendet. Das heißt Wasser, Energie und Arbeitskraft. All das geht verloren, wenn Essen weggeworfen wird. Und wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen nach China und den USA. Klingt verrückt, oder?
Total, das sind Wahnsinnszahlen.
Naja, und dann gibt's ja auch gleichzeitig noch hungernde Menschen, nämlich weltweit über 800 Millionen Menschen, während in den Industrieländern tonnenweise Lebensmittel weggeworfen werden. Also völlig absurd. So, und dann haben wir den Zustand unserer Böden. Auf der anderen Seite, also ein Drittel der weltweiten Ackerflächen ist aufgrund intensiver Landwirtschaft, Erosion und Übernutzung unfruchtbar geworden. Böden werden bis zu 40 Mal schneller zerstört, 40 Mal, als sie sich regenerieren können. Das ist so, als, das kannst du dir so vorstellen wie ein Sparkonto, von dem wir permanent mehr abheben, als wir einzahlen. Das funktioniert nicht lange. So, und dann haben wir die gesunden Böden, die halt lebenswichtig sind. Sie speichern CO2, sie filtern Wasser und bilden die Grundlage für etwa 95, also fast alles, 95% unserer Nahrungsmittel.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass einfach nochmal diese krassen Zahlen, die du jetzt in beiderlei Hinsicht genannt hast, dass man das einfach nochmal als Grundlage hat, um auch zu verstehen, wie wichtig euer Ansatz ist, wie wichtig und wie richtig. Und euer Angebot richtet sich ja an alle letztendlich, wo Lebensmittelabfälle anfallen. Also zum einen Privathaushalte, aber natürlich auch alle Organisationen, in denen es irgendwo Essen gibt, also Kantinen beispielsweise. Das sind dann Unternehmen, Schulen, ne? Das sind so Organisationen, die man sich vorstellen kann. Und euer Angebot ist letztendlich überall gleich, unterscheidet sich ja nur in dem Umfang oder in der Größenordnung. Beschreib mal die unterschiedlichen Schritte, die ein Unternehmen oder wahlweise eben auch ein Privathaushalt mit euch durchläuft.
Ja, also du sagst es absolut richtig. Unser Angebot ist flexibel und passt sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Kunden an. Jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmen ist es so, wir kommen, also wenn wir sozusagen das Erstgespräch hatten am Telefon, kommen wir dann mal vorbei und wir führen eine individuelle Bedarfsanalyse durch. Das heißt, wir gehen gemeinsam so ein paar Wege durch, ja, also Kantine in die hinteren Räume, sage ich jetzt mal, und auf dem Hof, wo zum Beispiel auch der Abfall gesammelt wird. Wir gucken, welche Art und Menge von Lebensmittelabfällen im Unternehmen einfach anfallen. So, und dann gehen wir in die Konzeptionierung und Planung. Das heißt, wir passen sozusagen unsere Lösung an. Auf der Basis der Analyse erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept. Also und gucken, welche Bereitstellung von speziellen Bioabfallbehältern sozusagen notwendig sind und auch die Schulung der Mitarbeitenden, das heißt aber auch die Hausmeister und Reinigungskräfte. Und wenn sozusagen alles so bereitsteht, geht es dann sozusagen in die Sammlung in der Kantine oder auch in der Kaffeeküche von den Mitarbeitenden. Und wir kommen einmal die Woche und kümmern uns sozusagen um die gesammelten Lebensmittelreste. Und das Ganze gelangt dann in unser Verwertungssystem oder besser gesagt ins Restaurant unserer Würmer. Und dort verwandeln sie dann das Ganze in nährstoffreichen Wurmhumus. Und das geht erstaunlich effizient, ohne Geruch und mit beeindruckender Geschwindigkeit von circa 10 bis, ja, ich sage jetzt mal 14 Wochen. Und genau, für eine sehr gute Umweltbilanz einfach. Wenn das dann verarbeitet ist, und wir dann da eben wöchentlich auch da sind und das Ganze betreuen, gibt es sozusagen irgendwann an den Moment, wo wir den Wurmhumus auch ernten. Das ist in einem Unternehmen beispielsweise so 3 bis 4 Mal im Jahr. Und dann geht der Wurmhumus sozusagen zurück an die Mitarbeitenden oder ans Unternehmen. Wir machen das ja alles vor Ort und dann können die Unternehmen beispielsweise das für ihre eigenen Grünflächen oder ihr Urban Gardening Projekt nutzen oder eben für die Mitarbeitenden mitgeben. Oder wenn das eben nicht der Fall ist, weil da einfach nicht der Bedarf ist, findet sich ein Weg, den Wurmhumus in einer regionalen Landwirtschaft ja zu nutzen oder weiterzugeben, um Böden zu verbessern und nachhaltiges Gemüse sozusagen oder den nachhaltigen Gemüseanbau zu fördern.
Total geniales Konzept.
Ja, und am Ende wollte ich nur noch sagen, dass wir eben noch zusätzlich regelmäßige Berichte und auch Fotos liefern. Das ist ja besonders spannend für Unternehmen, weil sie ja so Nachhaltigkeitskonzepte eben schreiben. Das heißt, wie viel Abfall wurde umgewandelt, welcher Beitrag zum CO2, zur CO2-Reduktion konnten wir erzielen. Genau, und die können das sozusagen mit diesen Informationen nach außen auch kommunizieren und ja, kriegen so einen kleinen Image-Booster, ne?
Du hast ja zu Recht gesagt, also es passiert ja alles vor Ort. Also ihr transportiert nicht die Abfälle irgendwo hin und macht dann woanders Humus draus. Warum ist das wichtig, dass das vor Ort stattfindet?
Naja, es macht was in der Klimabilanz aus. Wir transportieren nicht und dadurch entstehen keine CO2-Ausstoßungen. Aber das Bewusstsein der Mitarbeitenden wird einfach dadurch geschärft oder überhaupt geweckt, weil es ist nicht mehr dieses, naja, ich stelle jetzt meinen Müll vor die Tür und das wird abtransportiert und das darum wird sich jetzt schon gekümmert und das ist schon alles gut so, sondern die Mitarbeitenden können halt im Unternehmen das passiert auch öfter mal, dass wir dann auch Besuch haben, wenn wir da sind, weil sie sich dann die Pause gönnen und mal runterkommen zu ihren neuen Mitarbeitenden, nämlich den Würmchen, und mal schauen, wie das Ganze so abläuft, wie funktioniert das, das Interesse wird geweckt. Also all das ist ja auch von uns gewollt, dass die Lebensmittel, ich sag jetzt mal, die Abfallproduzenten in die Verantwortung kommen und einfach sehen, was das für eine wertvolle Ressource ist und das einfach erleben können.
Macht das denn indirekt sozusagen, das wirklich vor den eigenen Augen zu haben und das auch zu sehen? Macht das auch was mit der Menge der Abfälle? Also werden die auch reduziert?
Ja, es ist so, dass wir tatsächlich in erster Linie den ersten Effekt erleben wir noch im Abfall sozusagen, dass es keine Fehlwürfe mehr gibt. Das ist schon mal der erste Schritt, den wir erleben, dass sozusagen weniger Fehlwürfe beziehungsweise, ach mein Gott, wenn das nicht zurückkommt sozusagen, also der Wurmhumus zu mir, sondern es irgendwo anders verwertet wird, ist doch egal, wenn da jetzt noch der Kronkorken reingefallen ist oder ich jetzt nicht den Sticker von der Bananenschale abmache. Also das verändert sich. Das ist der erste Schritt. Darum. Der zweite Schritt ist, okay, ach du meine Güte, wie viel Abfall produzieren wir hier einfach, weil das einfach sichtbar ist. Man beschäftigt sich einfach deutlich mehr damit mit dem Thema. Und ja, und das ist der zweite Effekt.
Großartig.
Man überlegt sich dann, muss das jetzt sein oder kann ich es vielleicht nochmal mitnehmen oder, also da gibt's so, das dauert aber ein bisschen länger tatsächlich. Wir arbeiten aber auch mit anderen Startups, die eben an der ersten Stelle sozusagen am Anfang der Kette mitarbeiten und sagen, hier, kommt, wir messen jetzt einfach mal und gucken in der Küche, ob ihr vielleicht da die Größen, die Mengen irgendwie in die Richtung reduzieren können, um eben die Abfälle zu reduzieren.
Lass uns noch einmal konkret auf die Würmer zu sprechen kommen, bevor wir gleich noch über ganz viele andere Themen sprechen. Kannst du das noch mal genauer beschreiben, was die da tun dann in diesen Wochen, in denen die sozusagen in den Abfällen arbeiten, so dass wir Laien das auch verstehen? Weil ich weiß zum Beispiel von meiner Schwägerin, die hatte tatsächlich auch so eine Wurmkiste, die gibt's ja auch für in die Wohnung, ne? Kannst du dir auch innen reinstellen. Und ich sag dir ganz ehrlich, mein erster Reflex ist, ich habe jetzt nichts gegen Würmer, aber irgendwie findet man das schon komisch. Also, dass man da jetzt so eine Wurmkiste in der Wohnung hat. Und insofern ist das, glaube ich, nochmal spannend zu hören, was da Sinnvolles passiert, was die Würmer da leisten.
Ich kann dich vollkommen verstehen. Mir ging es und geht es genauso bis heute. Also, zu deiner ersten Frage, was dort passiert. Im Grunde genommen haben wir zwei Phasen. Die erste Phase ist die Fermentation von Lebensmittelresten. Das nennt sich Bokashi, das ist japanisch und heißt allerlei. Das heißt, du kannst ab heute japanisch Bokashi.
Ich merk's mir.
Genau, und das ist so wichtig, weil wir in dieser ersten Phase alle Lebensmittelreste, also ob gekocht, Fisch, Fleisch, Knochen, Brot, also die verbrannten Kartoffeln oder den Joghurt, den ich hinten in der Ecke vergessen habe. Und man ärgert sich total, aber all das kommt erstmal in die Fermentation und das wird 2 Wochen in einem geschlossenen Behälter fermentiert. Und das ist wie so eine Art Vorverdauung für die Würmer. Das ist wie Sauerkraut für uns. Das ist super für unseren Darm, weil das so voller guter Bakterien ist und eben Mikroleben. Und das lieben wiederum die Würmer auch. Also es ist nichts anderes wie Sauerkraut für uns, auch für die Würmer. Und dann, wenn die das an die Würmer weitergeben, man muss sich das so vorstellen, die Würmer schlürfen jetzt nicht die Apfelschale weg, ja, also die knabbern nicht an der Apfelschale, sondern sie lieben diese Mikroorganismen, die an der Schale kleben sozusagen und hängen. Das heißt, also es ist ein Gewusel an Tieren, an Lebewesen, die wir mit bloßen Augen, die meisten können wir mit bloßen Augen, wie gesagt, nicht sehen, zersetzen das Ganze. Und die Würmer kommen am Schluss erst tatsächlich, die dann sozusagen die Bakterien wegschlürfen, die das Ganze zersetzen.
Und es ist ja auch, es heißt ja auch beides Mikrobiom, es ist ja auch ganz gut vergleichbar mit dem Darmmikrobiom. Und wir wissen inzwischen, glaube ich, aus vielen Studien, wie wichtig der für die gesamte Gesundheit eines Körpers ist. Und so ist natürlich auch dieses Mikrobiom im Boden natürlich auch total wichtig für das gesamte System. Also ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Jetzt haben wir ja vorhin schon über Kisten, Wurmkisten drinnen in der Wohnung haben gesprochen. Lass uns mal darüber sprechen, wenn ich jetzt das auf Privathaushalte beziehe und sage, okay, ich möchte das gerne auch zu Hause machen, was ihr anbietet. Welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen? Wie viel Platz brauche ich? Funktioniert das auch für Menschen ohne Garten?
Ganz genau. Also das ist eben auch die zweite Sache, von der du sprachst, dass es die Wurmkisten als Möbelstücke gibt, was ich mir auch als schickes Möbelstück nicht reinholen würde, weil da eben nicht nur Würmer drin sind, sondern auch andere Lebewesen, die ich nicht unbedingt, wenn es mal irgendwie, ja nicht unbedingt umkippt, aber du machst den Deckel auf und da fliegt dir dann schon irgendwie was entgegen. Muss ich nicht haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ich bin bei dir.
Unser System ist also für draußen gedacht, das heißt, ob auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten. Du hörst also, du brauchst nicht unbedingt einen Garten. Es ist vom Vorteil, weil du dann natürlich auch den Nutzen direkt im Garten oder auf dem Balkon, da sind halt Grenzen auf dem Balkon, im Garten nicht so sehr, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast die Kiste das ganze Jahr draußen stehen. Du produzierst, ob du es willst oder nicht, du produzierst das ganze Jahr Lebensmittelabfälle schon allein beim Kochen. Also selbst wenn du alles aufisst und du aber schnippelst, ja, ich bin jetzt nicht diejenige, die eine Melonenschale aufisst zum Beispiel. Also ich versuche wirklich auch schon viel zu essen, was so vom Gemüse anfällt, aber eben nicht alles. Und du brauchst also in der Küche Platz für kleine Behälter von so 10 bis 15 Liter Behälter. Das sind die Abfalleimer, die du dann neu sozusagen brauchst zum Fermentieren. Und dann die Kiste, die ist im besten Falle im Garten, so eine Palettengröße ist das. Also das kann sich jeder gut vorstellen. Palettengröße ist so 21 mal 80. Für einen kleinen Balkon, für so Single-Haushalte oder zwei Personen sind die natürlich kleiner, weil du dementsprechend weniger Abfälle hast. Und das Schöne ist aber auch, dass du diese Abfälle, das reduziert sich, das ist ein Verhältnis von 1 zu 10, das heißt, andersrum eigentlich 10 zu 1, das heißt 10 Liter Abfälle werden nur zu 1 Liter Wurmhumus. Also wir haben auch Familien, die sagen, oder private Haushalte, die sagen, Mensch, Mann, dann kriechen da jetzt mal genug Wurmhumus raus. Weil die verwerten das alles so gut. Aber zum Glück ist Wurmhumus so ergiebig, dass du im Grunde genommen gar nicht so viel davon brauchst, um einen wirklich genialen Effekt, also ein langes Gemüseglück sozusagen zu erleben. Du siehst es, indem du zum Beispiel für Zimmerpflanzen so eine, ich sage jetzt mal eine normale Größe einer Zimmerpflanze, brauchst du einen Esslöffel im Monat.
Okay, das ist echt wenig. Ja.
Also das ist schon wirklich wenig, weil das wirklich so voller Leben und Mikroleben ist. Hm?
Und man könnte es ja auch zum Beispiel als Gemeinschaftsprojekt denken, wenn jetzt Mieterinnen und Mieter sich zusammenschließen und irgendwo im Hof so eine Kiste haben. Habt ihr sowas schon erlebt? Das könnte ja auch ein guter Deal sein.
Ja, genau. Die Ideen kommen immer wieder von diesen Gemeinschaftsprojekten. Das dauert halt immer ein bisschen länger, weil da natürlich mehr Personen involviert sind.
Abstimmungsbedarf.
Genau. Aber ja, die Idee kommt immer wieder. Wir haben zwar noch keins laufen, aber ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Und dann ist es natürlich wundervoll, wenn jeder Haushalt so eine Wohnung eben so seinen Behälter hat und der wird dann da geleert in der Wurmkiste und am Ende profitiert der ganze Hof und die Balkone davon. Weil es ist eher universell zu nutzen. Das heißt, nicht nur für Topfpflanzen, nicht nur für Gemüse, sondern auch für Stauden, für Rasen, für Bäume. Also Wurmhumus ist ein wirklich wundervoller Universaldünger, wie es der so in der Natur eben auch vorkommt.
Dann lass uns, bevor wir darüber sprechen, was euer System kostet oder was ich investieren muss, auch nochmal darüber sprechen, vielleicht zunächst mal, was ich auch für Vorteile habe. Also zum einen fürs Klima, da hast du ja einige schon angesprochen, kannst aber gerne nochmal sagen. Und dann natürlich auch für den Geldbeutel, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich ja im Zweifel auch die Biotonne oder die Entsorgung sparen.
Aha.
Also welche Vorteile hat euer System?
Also in erster Linie können wir mit Wurmhumus oder gesunden Böden, die mit Wurmhumus angereichert werden, CO2 sparen und tragen so aktiv zur Klimaregulierung bei. Wir sparen uns aber auch dann den Kunstdünger und erreichen mit einer Ressource, nämlich dem Abfall, eben den Boden zu stärken und ihn zu regenerieren. Und durch die Regeneration des Bodens ist er widerstandsfähiger gegen Erosion und das ist ein wichtiger Schutz beim Thema Klimawandel. So, aber die weiteren Vorteile sind natürlich, was du auch schon erwähnt hattest, Kostenersparnisse. Man muss so ein bisschen sagen, erst investieren, dann gewinnen. Ja, also Unternehmen und Haushalte können ihre Kosten für die Entsorgung von Biomüll, aber auch von Restmüll reduzieren. Das ist so ein bisschen vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was in die Biotonne rein darf und auch was in den Rest, naja, Restmüll nicht, aber was in die Biotonne rein darf. Aber im Grunde genommen, die spart man sich sowieso und auch zum größten Teil, also bis zu 40% im privaten Haushalt kann man sich den Restmüll sparen und das sind ja die größten Kosten im Grunde genommen.
Wie das? Das musst du einmal erklären.
Wie ich schon gesagt habe, ne, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber bei uns zum Beispiel, nach in die Biotonne, also wir sind hier im Raum Hannover, darf in die Biotonne kein Brot, nichts Gekochtes, also auch kein Fisch und Fleisch. Also da, das ist schon ziemlich strikt, weil hier unser Abfallmanagement im Raum Hannover das Ganze in eine Heißrotte gibt und es wird kompostiert. Andere Gegenden machen daraus Biogas, dann darf da auch was Gekochtes rein. Also das ist wirklich, wie gesagt, abhängig davon, was am Ende der Abfallverwertungsanbieter sozusagen daraus macht. Und dementsprechend ist dann der Restmüll eben etwas voller, wenn da eben in die Biotonne nicht so viel rein darf. Und da haben Familien, die hier mit uns das sozusagen ihre eigene Haushaltsverwertungsanlage oder ihr System haben, bis zu 40% sparen können und in die auf die kleinstmögliche Restmülltonne reduzieren können. Und damit haben sie zwar erst investiert und sie rentiert sich. Das ganze System rentiert sich dann nach 3 Jahren, weil sie sich nicht nur den Bio- und Restmüll sparen, sondern eben auch den Dünger, den sie nicht mehr einkaufen müssen.
Dann sag mal, du hast es jetzt quasi schon so ein bisschen verschlüsselt gesagt, aber was muss ich investieren in euer System? Anfangsinvestitionen und gibt es dann auch noch begleitende Kosten?
Ja, also man kriegt bei uns das System ab 649 Euro. Es gibt aber auch Systeme, die einfach etwas umfangreicher sind, deswegen auch ab. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, was einem da so gefällt. Und dazu kommt eine monatliche, sage ich mal, Betreuungspauschale von 25 Euro monatlich für ein Jahr, weil wir ungern ein Produkt verkaufen, ohne dass man das Handling sozusagen hat. Das ist so ein bisschen Learning by Doing und es ist für mich sozusagen erst ein erfolgreicher Abschluss des Verkaufs, wenn mein Kunde und die privaten Haushalte es wirklich ins Fleisch und Blut sozusagen integriert haben in ihren Haushalt. Das heißt, es ist schon so, dass man mit Würmern erstmal lernen muss, umzugehen. Das sind Tiere, die muss man so ein bisschen lesen lernen, wie man seinen eigenen Hund oder seine Katze lesen lernt und verstehen muss, was sind jetzt gerade die Bedürfnisse. Und so ist es hier auch. Und wenn ich jetzt einfach nur diese Kiste verkaufen würde und die Fermentationsbehälter eine Einführung mache oder auch, ich gebe ja auch Workshops und dann sagen sie alle, super toll, ich will das jetzt machen. Und dann ist man zu Hause und sagt sich, oh Mann, wie war das jetzt nochmal? Oh Gott. Und jetzt kommt irgendwas dazwischen und man weiß nicht mehr, ach Mensch, das ist jetzt ein Monat her, ich weiß nicht mehr, ist das jetzt richtig? Also es sind ganz viele Unsicherheiten und die nehmen wir unseren Kunden, indem wir sagen, passt auf, wir begleiten euch ein Jahr lang. Es gibt nämlich auch saisonale Hürden. Mal ist es sehr kalt, mal ist es auch sehr warm. Ja, und auch da muss man einfach wissen, wie man, was man da jetzt zu tun hat. Und dann nach einem Jahr sind das Experten für Wurmkisten und Bokashi, also für die Fermentation. Und dann sagen wir, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Du schaffst das jetzt weiterhin ohne uns. Wir haben auch im Einzelfall Familien, die gesagt haben, ach, können wir noch ein halbes Jahr? Und ich so, gar kein Problem. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und dann wirklich, also dann ist man, hat man das in seinen Haushalt super integriert und hat seinen eigenen geschlossenen Kreislauf.
Ja, sensationell. Man muss die Würmer auch erstmal richtig kennenlernen. Ihnen vielleicht auch Namen geben, haben wir ja gerade schon gesagt. Das könnte irgendwie auch sehr, sehr spannend sein, aber dafür sind es wahrscheinlich einfach zu viele. Du hast ja schon gesagt, natürlich können gerade Unternehmen sich das auch in ihre jeweiligen Klimabilanzen anrechnen. Welche Daten liefert ihr dazu? Sind es wissenschaftliche Daten, die dazu dann auch verwendet werden können?
Also wir erfassen beispielsweise also die Menge der gesamten Lebensmittelabfälle, also die vor der Deponie bewahrt wurden. Dann die daraus produzierte Menge an Wurmhumus, der als Ersatz für chemische Düngemittel dient. Und dann ist es die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, also insbesondere Methan, das bei der Verrottung eben von organischen Abfällen auf Deponien entstehen würde. Und die CO2-Einsparung durch die Nutzung von Wurmhumus, der den Boden verbessert und Kohlenstoff bindet. Und diese Daten bereiten wir in regelmäßigen Berichten auf, die sich ideal Nachhaltigkeits- oder eben CSR-Berichten einbauen lassen. Und damit können eben die Unternehmen nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck verbessern, sondern auch aktiv kommunizieren, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz eben leisten.
Das klingt ganz hervorragend. Und jetzt ist es natürlich super, dass ihr durch euer Angebot dafür sorgt, dass wir Gutes für unsere Böden tun können. Und gleichzeitig bleibt aber der Kern ja auch so ein bisschen, ich sagte das ja schon mal, die Lebensmittelverschwendung an sich. Was sind deine Top-Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelresten in Privathaushalten? Ich glaube, darauf können wir uns jetzt mal konzentrieren.
Wie geht's besser? Tipps.
Ja, da habe ich so für mich so ein paar Wege gefunden, die ich so feier, weil ich dadurch einfach selbst gemerkt habe, wie viel man dadurch eben auch an Lebensmittelverschwendung eben vermeiden kann. Und das ist auf jeden Fall erstmal darauf schauen, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist es jetzt tatsächlich schlecht, weil es ist ja immer nur die Mindesthaltbarkeit. Das heißt, es ist definitiv, also aus meiner Erfahrung, immer länger haltbar gewesen bis jetzt. Was mich manchmal auch total beeindruckt, wie lange. Also ich rieche nicht nur dran, sondern nippe sozusagen auch dran und stelle dann fest, ja, geht noch, finde ich gut. Dann auf jeden Fall die richtige Lagerung. Und da habe ich jetzt für mich wieder, das ist noch nicht lange her, vielleicht so 3 Wochen erst, da habe ich für mich nochmal so den Kühlschrank nochmal neu logistisch für mich entdeckt. Also das sozusagen, ich habe mir durchsichtige Behälter geholt, wo drin ich sozusagen spezielle Themen drin habe. Zum Beispiel nur Sahne, Creme Fraiche und solche Sachen zum Kochen oder nur Aufschnitt. Und das heißt also, wenn wir zum Beispiel jetzt frühstücken, dann vergesse ich jetzt nicht noch irgendwie den offenen Aufstrich irgendwo in der Ecke, der nach hinten gerutscht ist, sondern ich habe alles das in dieser Kiste. Und das ist super. Es ist auch super praktisch. Da muss ich nur dieses eine Körbchen rausnehmen, an den Tisch stellen und alle holen sich das raus, was sie wollen. Also unsere richtigen Lagerungen, naja gut, also Kartoffeln und Zwiebeln lieben es dunkel, während Gurken und Paprika übrigens nichts im Kühlschrank zu suchen haben.
So.
Faszinierend, was man da noch alles erfahren kann. Auch selbst ich, die schon so lange im Grunde genommen...
Ja, du kannst das nicht sehen, aber wir räumen auch alle jetzt zu Hause nochmal um.
Ja, unbedingt. Bitte. Weil dann kommt nämlich auch dieser Joghurt nicht in Vergessenheit, der hinten irgendwo noch offen steht.
Weil insgesamt mehr Platz da ist. Ja. Also 2 Tipps, aber noch ein weiterer.
Noch ein weiterer, vielleicht noch am Ende. Teilen statt wegwerfen. Das heißt, wenn man mal irgendwie in den Urlaub fährt, länger wegfährt, irgendwie, ach, dann geben wir das mittlerweile auch unseren Nachbarn und sagen, hier, pass auf, das ist noch offen, kannst du das mal bitte irgendwie für uns aufessen? Wir fahren jetzt weg.
Ja, handhaben wir auch so. Finde ich großartig. Also 3 wichtige Tipps auf jeden Fall, die wir mitnehmen. Und ich glaube, was wir auch nochmal zusammenfassen können, du hast vorhin von Fehlwürfen gesprochen. Und die halt immer noch allzu oft in der Biotonne landen, die jetzt bei euch natürlich nicht mehr relevant sind, aber trotzdem nochmal für die Menschen, die halt noch eine Biotonne haben und vielleicht noch nicht euer System anwenden. Was darf auf keinen Fall mit in die Biotonne? Ich habe da auch persönlich immer die Frage nach Knochen. Ich glaube, die dürfen auch nicht rein, ne? Oder ist das wieder regional unterschiedlich?
Genau, es ist tatsächlich regional unterschiedlich. Also wir erfahren das immer wieder in den Workshops, die wir geben, wenn zum Beispiel auch Zugezogene aus anderen Bundesländern nach Hannover kommen und die sagen, ach wie, Brot darf da nicht rein? Ach du meine Güte, ich habe das da jetzt die ganze Zeit reingeworfen. Also es ist doch nicht mal mit Absicht, ne, oder so, sondern so wie wenn man irgendwie in der Stadt, höre ich dann auch immer, ja, wir haben keine Biotonne, da sind immer andere Dinge drin, die überhaupt nicht reingehören. Also eine Pfanne, Plastik, Windeln. Natürlich holt das dann ja auch niemand ab, diese Tonne, weil, ne, gibt's nicht. Also irgendwann, es sind ja auch so Strafen, Geldstrafen wohl angekündigt worden, etc. Aber es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland oder sogar im Bundesland auch nochmal, gibt es da doch die ein oder anderen Unterschiede. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen informieren, was da rein darf. Ich kann Ihnen nur sagen, was in unsere Behälter nicht rein darf. Das ist nämlich nur eine Sache, nämlich Frittierfett. Alles andere darf nämlich rein und fermentiert, beziehungsweise den Würmern dann zugegeben werden. Aber eben nur vorfermentiert. Ganz wichtig. Also so ein Brot, wenn du so ein Brot reinschmeißt in so eine Wurmkiste, damit schadest du den Tieren auch. Also es ist wirklich, wenn man sich das jetzt angehört hat und sagt, ah, alles klar, ich hole mir jetzt eine Wurmkiste, dann bitte nicht alles reinwerfen. Das ist ganz wichtig. Gerne einen Workshop bei uns mitmachen.
Ja, auf jeden Fall. Wir verlinken auch natürlich zu eurer Seite. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein paar Dinge, die manche ja doch automatisch, egal ob jetzt in die Wurmkiste oder in den Bioabfall mit reinwerfen. Du hattest vorhin schon ein paar angedeutet. Lass uns da nochmal ganz kurz ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, ne, ich denke an die Gummis um die Kräuter drumherum. Du hattest die Sticker auf Bananen oder auf anderen Früchten genannt. Also was landet viel zu oft da noch drin, weil es einfach an dem Lebensmittel dran ist, was da aber einfach gar nicht reingehört?
Ja, da hast du schon die, oh, das ist wirklich, also das ist so am nervigsten, diese Gummibänder tatsächlich, die ja dann so um die Petersilie oder so drum ist. Aber die Fehlwürfe sind entweder eben dieses angeklebte Plastik, wo man sich einfach diese Mühe nicht machen möchte. Fehlwürfe sind für mich aber auch Bananen, die man eigentlich noch essen könnte, aber da sind schon, die Bananenschale hat schon so die braune, eine oder andere braune Stelle, was für mich auch ein Fehlwurf ist, weil die ist noch zu verzehren, diese Banane, ja, also mal abgesehen davon. Fehlwürfe gibt es aber auch, zum Beispiel eben Kronkorken, die hatten auch schon mal einen Schlüssel drin bei einem Unternehmen, also so ein Transponder. Ich denke mal, dass derjenige entweder das nicht mitgekriegt hat oder sich gesagt hat, also meine Hand stecke ich da jetzt nicht mehr rein. Also man weiß es nicht, aber im Grunde genommen sind das so die Dinge, die...
die Klassiker.
Ja, genau. Die entweder aus Ekel oder einfach man macht sich diese Mühe nicht. Was aber, wie gesagt, das verändert sich und das ganz schnell, weil man denkt sich so, naja gut, das, was ich da reinwerfe, das kriege ich ja auch am Ende wieder zurück, ne?
Gibt es eine besonders schöne Geschichte von Mitarbeitenden oder auch aus Privathaushalten, an die du dich besonders erinnerst, wo du sagst, boah, da ist echt richtig viel passiert. Die Wurmkiste hat denen die Augen geöffnet?
Im Grunde genommen war es meine größte Freude zu sehen, aus diesem Ekel eine Freude, also ein Hobby daraus, dass daraus ein Hobby entstanden ist. Das heißt, Würmer, naja, okay, ich versuch's mal und dann so, wow, das ist ja absurd, was da eigentlich in dieser Wurmkiste passiert. Und wir wurden dann auch mal gefragt mit einem kleinen Video von einer Hand mit diesem Wurmkisteninhalt, sage ich jetzt mal. Und dann wurde ich gefragt, ist das normal? Weil da so viel an Leben drin war. Und ich so, ja, meine Lieben, das ist lebendiger Boden.
Ja, das klingt wunderbar. Wenn ihr an die Zukunft denkt eures Unternehmens, was ist eure Vision? Also man könnte ja auch darüber nachdenken, das Konzept beispielsweise auf Lebensmittelabfälle im Handel auszuweiten. Was ist eure Vision?
Wie geht's weiter?
Ganz klar, eine Welt, in der Abfälle gar nicht mehr wie Abfälle aussehen, sondern als wertvolle Ressource wahrgenommen und genutzt werden. Wir träumen von einem geschlossenen Kreislauf, in dem jedes eben noch so kleine Stückchen Lebensmittel seinen Platz findet. Also sei es auf dem Teller, im Boden oder im Wurmhubus. Und die Erweiterung unseres Konzepts von langes Gemüseglück auf Lebensmittelabfälle im Handel ist definitiv ein großer Schritt, der auch mit gedacht ist und den wir ins Auge fassen. Und Supermärkte und Einzelhändler haben oft eine immense Menge an unperfekten Lebensmitteln beispielsweise oder eine Überproduktion, die kurz oder eben auch Produkte, die dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eben ja überschreiten würden. Da gibt es ja schon ganz viele tolle Projekte, ne, was dann eben weitergegeben wird an die Tafel beispielsweise. Und auch da bei solchen Projekten entstehen trotz allem auch eben Reste, die wir dann letztendlich auch bis zum letzten Stückchen eben nutzen wollen und verwerten wollen und den Boden wieder zurückführen möchten. Und langfristig möchten wir über die Grenzen unserer aktuellen Kundengruppe natürlich hinauswachsen und wirklich alle Akteure entlang der Lebensmittelkette einbinden. Also vom Anbau über Verarbeitung und Handel bis hin zu den Konsumenten, zu den Endkonsumenten. Und unser Ziel ist es, mit Partnern aus allen Bereichen eben zusammenzuarbeiten, um unseren Ansatz zu skalieren und ihn in Städten, Unternehmen und Gemeinden zu verankern.
Ich bin sehr zuversichtlich, so euphorisch und großartig, wie ihr da rangeht, dass das mit Sicherheit gelingen wird. Und es war ein ganz, ganz tolles und inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, viele unserer Zuhörenden werden mit Sicherheit jetzt ein bisschen am Wurm geleckt haben sozusagen, statt Blut geleckt haben und möchten gerne auch eine Wurmkiste haben und sich bei euch melden. Wir verlinken natürlich eure Homepage in den Shownotes, sodass dann auch alle Kontaktdaten direkt zu finden sind. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Jennifer, für das wirklich tolle Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin.
Vielen herzlichen Dank.
Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein paar Sterne dalasst. Falls ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf habt, dann schreibt uns euren Vorschlag einfach hier in die Bewertungen rein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast grundsätzlich weiterempfehlt. Fragen und Feedback könnt ihr uns selbstverständlich auch an fritzforfuture@henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, und es sind inzwischen schon ganz schön viele, von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.